Ich habe eine Brille dabei. Eine Brille, nicht weil ich schlechte Augen habe, es ist nur klares Glas ohne Stärke, sondern weil ich euch eine Geschichte erzählen will. Wer bist du? Ich bin der Jakob. Ich bin der Sohn meiner Mutter. Mein Bruder ist der Sohn meines Vaters. Was komisch klingt, ist unsere Familienrealität. Schon seit ich mich erinnern kann, wird mein Bruder meinem Vater mehr gerecht als ich. Er sieht aus wie er, groß und stark, und er ist wie er, mutig. Er verbringt seinen Alltag mit dem Jagen, dem Kämpfen, dem Holzmachen und dem echten Mannsein. Ich allerdings bleib bei den Zelten, bei meiner Mutter. Mir ist schneller kalt als meinem Bruder. Ich bin kleiner als er, ich bin schwächer als er und weniger mutig. Im Jagen bin ich eine Niete. Das Ringen und Kämpfen mit den Händen habe ich irgendwann aufgegeben, und im Vielen wirke ich nicht wie der Prototyp Mann. Nicht wie mein Bruder Esau. Es war an einem Tag, an dem es mal wieder schlecht stand um meinen Vater Isaak. Da kam meine Mutter angeeilt, ganz nervös und ängstlich. Jakob, ich habe einen Plan. Du gehst mit einem Essen, was ich dir zubereiten werde, in das Zelt deines Vaters. Denn sein Segen soll auf dich übergehen und nicht auf Esau. Ich weiß, dass das richtig ist. Meine Mutter hat schon immer versucht, mich in eine bessere Position von meinem Papa zu bringen. In eine bessere als Esau. Sie sprach manchmal von, Gott will das so. Und ich weiß schon lange, dass das Richtige ist. Was genau sie damit meinte, weiß ich nicht ganz. Aber wenn es mich in eine bessere Position bringt, dann sage ich nicht nein. Jeder strebt nach Glück und Segen, ich nun einmal auch. Für den Segen meines Vaters würde ich vieles tun. Für dieses Glück, was er hat, für diesen Wohlstand, für diesen Erfolg, für den Reichtum, wer würde da nicht alles in die Waagschale legen? Aber dieser Plan meiner Mutter war nicht ausgereift. Mein Vater ist blind, aber nicht blöd. Er würde meine Stimme erkennen und an meinen dünnen, unbehaarten Armen würde er spüren, dass ich nicht Esau bin. Mutter, das geht so nicht. Am Ende erkennt mich Vater und er wird mich verfluchen, statt mich zu segnen. Mach dir darum keine Sorgen, sagte sie. Wenn es schief geht, dann halte ich meinen Kopf für dich hin. Ich trage die Verantwortung. Ich weiß, dass das richtig ist. Gott will das so. Ich mache Felle um deine Arme und dann klappt das schon. Nun geh, mach schon, es ist nicht mehr viel Zeit. Also ging ich. Mit Tierfell um die Arme und dem Essen, das meine Mutter zubereitet hatte, ging ich in das Zelt meines Vaters. Ich trat ein. Avi, mein Vater, sagte ich. Und er antwortete, hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Mein ganzer Körper zitterte. Diese Worte, hier bin ich, die verwendete er nur in wirklich großen Momenten. Diese Worte, die erzählte er in alten Geschichten. Hier ging es ums Ganze. Hier ging es um was Großes, um mächtige Worte, um Tradition, um den Segen des großen Gottes meines Vaters Isaak. Ich will ihn. Ich will dieses Große. Ich will diesen Reichtum, den Wohlstand, das Glück, das mein Vater hat, und deshalb log ich. Ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn, und ich habe getan, wie du mir gesagt hast. Komm nun, setz dich auf und iss von meinem Wildbret, auf das mich deine Seele segne. Und er segnete mich. Wer bist du? Das ist die zentrale Frage von diesem Gottesdienst, weil man sich ja auch gefragt hat, wer wir sind. Und das ist die zentrale Frage, die dem Jakob gestellt wird in dieser Geschichte. Und ich glaube, diese Geschichte will diese Frage auch uns stellen. Weil es ist ja so, der Abraham, der Isaak, der Jakob und die jeweils zugehörigen Frauen haben ja viel mehr erlebt, als in der Bibel steht. Das wird ja gar nicht reichen. Dieses ganze Buch wird nicht reichen, um die Geschichten, alle Geschichten von denen aufzuschreiben. Das heißt, manche Geschichten haben es in die Bibel geschafft und manche nicht. Warum haben es die einen geschafft und die anderen nicht? Ich glaube, diese Geschichte hat es reingeschafft, weil sie eine Frage behandelt, die wir uns alle stellen. wer bist denn du? Und das ist bei ganz, ganz vielen Geschichten so, rund um Abraham, Isaak und Jakob. Es geht um Familienzuwachs. Jeder stellt sich irgendwann mal die Frage, was bleibt von mir, wenn ich nicht mehr bin? Die Frage nach Partnerschaft, mit wem verbringe ich eigentlich mein Leben? Die Frage nach Charakteren und welche Charaktere setzen sich durch? Das sind alles Fragen, die auch wir haben. Und jede Person in dieser Familie hat so ihre eigene große Frage. Und die Frage von Jakob ist, wer bin ich? Und wie komme ich an diesen Segen? Wer ist dieser Jakob? Jakob ist einer, der nach Segen strebt. Er will Segen haben. Und ich habe lange darüber nachgedacht und schon angefangen, die Predigt zu schreiben und zu schreiben, was ich halt so wusste. Und irgendwann habe ich gemerkt, Segen, was ist denn das? Was ist denn dieser Segen? Was ist das, was hier uns gerade, wofür wurde hier gerade gebetet? Für Kathi und mich? Was ist dieser Segen eigentlich? Und ich habe das vor ein paar Wochen auch im Teamtreff in Mainz, falls ihr zuschaut, hi, schon erklärt, weil ich vor kurzem entdeckt habe, dass es zwei verschiedene Handlungsweisen Gottes gibt im Alten Testament. Der handelt unterschiedlich. Der handelt nämlich rettend und segnend. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört, vielleicht ist es total neu für euch. Für mich ist es total neu gewesen. Gott handelt rettend. Und das ist was anderes, als wenn er segnend handelt. Ich erkläre euch kurz das Retten. Das Retten funktioniert so. Viel Tamtam, spektakulär, ein Wunder. Und wir kennen ganz viele von diesen Geschichten, gerade im Alten Testament. Da macht Gott, dass das Meer sich teilt, die Israeliten gehen durch, dann gehen die Ägypter hinterher und das Meer, das bricht wieder komplett zusammen. Das ist spektakulär. Die Israeliten, die gehen rein in das ihnen versprochene Land und kommen nach Jericho und dann reisen sie so um diese Mauern drumherum mit viel Tamtam, Getöse und Lautstärke und die Mauern brechen nieder. Das ist spektakulär. Es geht im Neuen Testament gerade so weiter. Jesus wird schon mal auf komische, unglaubliche, spektakuläre Weise geboren. Bei seiner Taufe öffnet sich der Himmel, eine Stimme kommt aus dem Himmel. Und als er stirbt, zerreißt der Vorhang, die Erde bebt, die Gräber öffnen sich. Spektakulär. Und dann steigt er aus dem Grab auf. Auch nichts Alltägliches. Das ist absolut spektakulär. Das sind Wunder. Das ist Gottes Retten. Und das wünschen wir uns doch, oder? Ich arbeite mit Teenagern und erinnere mich deshalb oft an meine Zeit als Teenager. Ich war auf Freizeiten und ich war auf Events und die coolen Geschichten, das sind die, wo Gott rettet. Da hörst du von irgendjemandem, der ist süchtig gewesen und kriminell und dann begegnet er Gott in einem Traum oder was auch immer und dann krempelt er sein ganzes Leben um. Das ist ein Riesenwunder und das macht Gott, solche Sachen. Und ich habe mir immer gewünscht, so eine Geschichte zu haben. Irgendwann mal dieses krasse, spektakuläre Retten Gottes erleben. Ich habe sie nicht. Ich habe diese Geschichte nicht. Weil ich glaube, das ist normal, dass die nicht jeder hat. Wunder bleiben nur Wunder, wenn sie nicht jeden Tag passieren. Wunder bleiben nur Wunder, wenn sie nicht jeden Tag passieren. Das Retten Gottes ist nichts Alltägliches, sondern das verändert sichtbar, spektakulär den Lauf der Geschichte. Und es ist absolut zentral, dass Gott das macht. Ohne das könnten wir es hier vergessen, könnten wir hier auch zumachen. Wenn Gott nicht rettend handeln würde, bräuchte es uns nicht. Es ist absolut zentral, dass er das macht. Aber, jetzt kommt das große Aber, Gott handelt auch segnend. Nicht nur so, nicht nur spektakulär und mit Wundern, sondern er handelt auch segnend. Still, leise und unauffällig. So, dass wir es manchmal gar nicht merken. Im Alten Testament heißt Segen, dass Gott gelingen lässt, was Menschen anpacken. Da nimmt er uns mit rein. Segen heißt, dass der Wunsch nach Familienzuwachs irgendwie gelingt, dass die Familie gesund und harmonisch funktioniert, dass man sich Wohlstand erarbeitet hat, dass man sich einen Namen gemacht hat. Das ist ein Segen im Alten Testament. Ein ganz, ganz großer Segen. Die Landwirte unter uns, die können das noch nachvollziehen. Der größte Segen im Alten Testament ist die Ernte. Die Ernte ist ein riesiger Segen, wird immer wieder als Segen bezeichnet, wenn Gott das schickt. Segen heißt, Gott lässt das gelingen, was angepackt wird. Und ich würde jetzt behaupten, hier gibt es manche, die haben eine Rettungsgeschichte. Die haben das Retten Gottes erlebt. Spektakulär. Lasst uns später gern darüber quatschen. Und ich würde behaupten, jeder hier hat schon mal mit dem Segen Gottes zu tun gehabt. Jeder Einzelne und jede Einzelne in diesem Raum. Ich sehe das allein daran, dass wir in einem geheizten Raum sitzen. Das ist Segen. Ich sehe das daran, dass ihr alle Klamotten tragt und eine Jacke habt, wenn ihr rausgeht. Ich sehe das daran, dass wir ein Sozialsystem haben in unserem Land. Urlaub, Krankengeld, Arbeitslosengeld, das ist nicht selbstverständlich. Das ist ein Segen. Hier sind Dinge gelungen, die Menschen angepackt haben. Gott hat da etwas vorangebracht. Wir leben, und das wird uns vielleicht Stück für Stück bewusst in den letzten Monaten, wir leben in Frieden. Das ist ein Segen. Eine ganz, ganz große Verbindung gibt es im Alten Testament zwischen Segen und Frieden. Wir sind Gesegnete hier drin in diesem Raum. Gott schafft Glück, Gott schafft Zufriedenheit. Gott schafft auch manchmal Wohlstand und das ist ein Segen. Und das ist es, worum es Jakob geht. Jakob geht es nicht um die große Rettungsgeschichte, zumindest erfahren wir das nicht, sondern ihm geht es um den Segen. Er will das, was sein Vater hat, dass die Dinge gelingen, die der angepackt hat. Dass er Ernte hat, dass seine Tiere sich vermehren, das will er. Das will der Jakob. Und jetzt würde ich behaupten, wer bist du? Wer bin ich? Wir sind Jakob. Wir wollen das auch. Wir wollen das auch, dass die Dinge, die wir anpacken, gelingen. Wir streben nach Glück und Zufriedenheit. Die allerersten Denker, die, von denen wir lesen können zumindest, die großen Griechen, bei denen ging es immer ums Glück. Wie komme ich zum Glück? Das Zentrale des Menschen ist, zum Glück zu finden. Und ich glaube, das stimmt ein bisschen. Natürlich wollen wir das. Und auf diese Frage, wer bist du, haben wir vorhin ganz, ganz viele verschiedene Antworten gehört. Weil wir haben unterschiedliche Namen, wir haben unterschiedliche Charaktere, wir haben unterschiedliche Freunde, die über uns etwas sagen. Eine Antwort können wir alle geben und die ist gleich auf diese Frage. Wer bist du? Ich bin einer, der nach Glück, Segen und Zufriedenheit strebt. Ich glaube, das bist du auch. Und die große Frage, die die Geschichte von Jakob stellt, ist, aber dann, wie? Wie strebe ich nach Glück? Wie strebe ich nach dem Segen? Mache ich das ganz entspannt und nebenbei? Mache ich das total aktiv, voller Tatendrang? Mache ich das vielleicht auch auf Kosten anderer? Wie weit würdest du gehen, um glücklich zu werden? Jakob geht ziemlich weit. Jakob lügt seinen sterbenden Vater an. Und er hintergeht seine ganze Familie und sich selbst. Und im Bibeltext gibt es da eine ganz, ganz spannende Sache für alle, die so richtige Bibelforscher sind. Super spannend. Es gibt einen Moment in dieser Geschichte, kommt der Jakob in das Zelt von seinem Vater Isaak und er sagt, Avi, mein Vater. Und dann antwortet sein Vater, hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Auf Hebräisch steht da, wer du, mein Sohn? Da ist kein Ist. Hier bin ich, wer bist du, mein Sohn? Wer bist du, Beni? Und dieses Gespräch zwischen Isaak und Jakob, diese kleine Zeile, die findet man ein paar Kapitel vorher auch schon. Und zwar laufen da Abraham, der Opa von Jakob, und Isaak, sein Vater, laufen auf einen Berg. Es ist eine absurde Geschichte. Ich kann nicht näher auf sie eingehen. Ich habe sie auch noch nicht verstanden. Aber Abraham soll da seinen Sohn opfern. Isaak lebt noch, also wir wissen, er macht es am Ende nicht. Und sie laufen da hoch. Und dann sagt irgendwann der Isaak zu seinem Papa, mein Vater, Avi. Und der Vater antwortet mit, hier bin ich, mein Sohn. Die Geschichte von Jakob, die will daran erinnern. Die Geschichte von Jakob, als er ins Zelt geht, will daran erinnern, wisst ihr noch damals, da gab es einen Moment, wo dieselben Worte gesprochen wurden, aber die Leute haben ganz anders gehandelt. Der Abraham und der Isaak, die haben Gott vertraut in einer ganz, ganz schweren Krise, mit ganz viel Fragezeichen im Kopf. Die wollten auch den Segen, die wollten auch glücklich sein, aber irgendwie haben sie Gott einfach vertraut und gesagt, okay, er wird es schon richten. Das ist die eine Sache, wie du dem Segen hinterhergehen kannst. Du kannst Gott vertrauen, das Richtige tun, das Gerecht tun und hoffen, dass er dich segnet. Oder du kannst es wie Jakob machen und dir diesen Segen ergattern. Auf ganz, ganz unangenehme Weise. Jakobs Weg ist der falsche. Das ist offensichtlich. Den Segen Gottes, den kannst du dir nicht erzwingen. Den Segen Gottes kannst du dir nicht ergattern, was du auch machst. Den erwirbt man sich nicht aktiv. Segen Gottes, den bekommt man geschenkt. Das ist der Grund, warum Kathi und ich uns hier nicht selbst gesegnet haben, sondern dass es uns zugesprochen wurde. Das ist ein Geschenk. Das kannst du dir nicht ergattern. An alle, die mit Gott unterwegs sind, folgende Frage. Versuchst du dir Glück und Zufriedenheit und Segen bei Gott zu ergattern? Oder lässt du dir es schenken? Demütig, entspannt, vertrauensvoll. Ich kenne in der christlichen Welt leider beides. Ich kenne Menschen, die krampfhaft darum kämpfen, von Gott gesegnet zu werden und dabei manchmal zu weit gehen. Und ich kenne Menschen, die sich demütig und voller Vertrauen von Gott segnen lassen. Und die werden dann meistens auch ein Segen für andere. Bist du Abraham und Isaak? Lässt du dir es schenken? Oder bist du der Jakob, der sich's ergattert und Gott irgendwas beweisen will und kämpfen will und dann irgendwie denkt, den Segen zu bekommen? Einige Jahre später war ich an den Fluss, über den ich damals geflohen bin. Weg von meinen Eltern, weg aus meiner Heimat, weg von meinem Bruder bin ich geflohen. Und heute, zurück an dem Fluss, wurde alles zu viel für mich. Ich konnte den ganzen Trubel nicht mehr aushalten in dieser Nacht. Ich konnte nicht schlafen. Dieser Ort hat mich aufgewühlt. Der Fluss, hinter dem meine alte Heimat liegt. Wie wird mein Bruder reagieren, wenn ich ihn wiedersehe? Wird er mich umbringen? Werden wir Krieg haben? Es wurde zu viel für mich und ich schickte meine Frauen, meine Kinder, alles, was ich habe, meine Knechte, Mägde, all meinen Besitz, all meine Tiere, über den Fluss. Aber ich blieb. Ich musste jetzt alleine sein. Und als ich langsam schläfrig wurde, da packte mich eine Person und kämpfte mit mir. Wir haben gerungen, wir haben gekämpft, es war dunkel. Ich konnte gar nicht genau sehen, was passiert und krallte mich einfach nur an diesen Menschen fest. Ich drückte ihn fester und fester und ließ ihn nicht los. Plötzlich durchfuhr mich ein heftiger Schmerz in meiner Hüfte. Es knackte und krachte extrem laut und der Angreifer sprach zu mir: Lass mich los, denn der Tag bricht an. Diese Ruhe in seiner Stimme, die war verblüffend. Er hatte mich doch angegriffen. Ich soll ihn loslassen? Wie ging dieser Kampf eigentlich los? Ich erinnerte mich nicht mehr, es ging alles viel zu schnell. Doch dieser Kampf war anders. Dieser Kampf, der fühlte sich richtig an. Dieser Mensch, der fühlte sich richtig an und wichtig. Diese Person, sie hatte eine unglaubliche Kraft und Aura. Ich wollte nicht loslassen. Ich konnte nicht loslassen. Ich lass dich erst los, wenn du mich segnest, sagte ich schnaubend, verzweifelt und voller Tränen. Wie heißt du? Wie heißt du? Diese Frage, warum jetzt? Ich hasse meinen Namen. Ich hasse meinen Namen. Ich hasse ihn, weil er stimmt. Ich bin der Betrüger. Der Lügner, der sich an die Ferse von anderen hängt. Jakob, der bin ich. Jakob, sagte ich abfällig. Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, Gotteskämpfer. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Ich spürte, dass das stimmt. Ich bin ein Kämpfer. Ich bin auch ein Gewinner. Dieser Zuspruch von dieser Person, der traf mich im Innersten. Ich muss kein Lügner sein. Ich muss kein Betrüger sein. Ich muss nicht unfair durchs Leben gehen, weil ich ein Kämpfer bin. Das stimmt. Ich bin stark. Ich bin nicht nur der kleine Bruder, der seinem Vater nicht gerecht wird. Ich bin nicht nur das Muttersöhnchen, sondern ich bin ein Kämpfer. Ich bin Israel. Aber wer ist diese Person? Was ist das für eine Macht? Was ist das für eine Aura, mit der er spricht? Sag mir deinen Namen, rief ich. Was fragst du nach meinem Namen? Was fragst du nach meinem Namen? Und ich spürte, wie mir warm wurde, mitten in der Nacht. Ich spürte, wie ich ruhiger wurde. Ich spürte, dass wieder Leben und Mut in mich hineinfloss. Kraft, Glück, Zufriedenheit. Diese Person hat mich gesegnet. Diese Person hat mir geschenkt, was ich jahrelang gesucht habe. Ich glaube, ich habe Gott gesehen. Ich habe mit Gott gekämpft. Der Gott meines Vaters Isaak ist mir begegnet. Sein Gott, der soll jetzt auch mein Gott sein. Hinkend, unter Schmerzen, lief ich dann durch den Fluss, meiner Familie und meinem Bruder entgegen. Und als ich durch den Fluss rüber in meine Heimat lief, da ging die Sonne auf. Wer bist du? Wie heißt du? Was macht dich aus? Ich glaube, ganz, ganz viel macht uns aus, dass wir nach Zufriedenheit streben und nach Glück und nach Segen. Wie machst du das? Und diese verrückte zweite Geschichte von Jakob, die sagt eins: Ein Weg zum Segen kann es sein, dass du mit Gott kämpfst. Kämpfe mit Gott. Der Weg hier in der Geschichte heißt nicht, geh in den Gottesdienst. Lies deine Bibel. Geh in den Teamkreis. Geh auf die Sommerfreizeit, geh zum EC-Camp. Mach das, das ist gut. Halt dich an das Gesetz und die Gebote. Das steht da nicht, an der Stelle nicht. Wird auch richtig sein, aber heute geht es nicht darum. Und der Weg heißt auch nicht, attackier andere Menschen. Attackier andere Menschen, die deinem Segen im Weg stehen. Der Weg heißt hier, kämpf mit Gott. Der Weg Jakobs zum Segen heißt knallharte Auseinandersetzung mit Gott. Das ist kein Happy-Clappy, mein morgendliches Gebet, das mir Frieden gibt. Das ist schön. Hier geht es nicht darum. Hier geht es um knallharte Auseinandersetzung. Jakob antwortet nicht mehr mit einer Lüge, weil er gesegnet werden möchte. Er will sich den Segen nicht mehr ergattern, auf ganz komischen Wege, sondern er wird, und das ist die knallharte Auseinandersetzung, er wird ehrlich, knallhart ehrlich zu sich selbst. Er gibt zu, wer er wirklich ist. Ich bin der, der Mist baut. Ich bin der, der nicht perfekt ist. Ich bin der, der egoistisch ist. Ich bin dieser Fersenhalter Jakob. Und Gott segnet ihn dann, nachdem er so ehrlich wird. Diese Geschichte, die hat mich ultra ermutigt. Sie ermutigt mich, ehrlich zu werden zu mir selbst, bei der Frage, wer bin ich? Wer sind wir denn? Wir sind Fehlerhafte. Fehlerhafte auf der Suche nach Glück. Und dabei gibt es manchmal auch Fehler. Fehler und noch mehr Fehler. Fehlerhafter auf der Suche nach Glück. Und du kannst ganz ehrlich zu Gott sagen, dass du das bist. Du musst ihm nichts vorspielen. Du kannst es eh nicht. Du kannst ihm nichts vorspielen. Du darfst, und unter uns Christen nennt man das Buße und Beichte, ganz, ganz ehrlich werden, wer du bist. Und dann wird Gott daraus Großes machen. Wer bist du, Jan? Ich bin ein fehlerhafter Gesegneter. Das ist die Kathi auch. Das seid ihr alle. Fehlerhafte Gesegnete. Die christliche Antwort auf die Frage, wer bist du, ist, ich bin ein fehlerhafter Gesegneter. Das sind wir. Fehlerhafte Gesegnete. Und ich vertraue Gott und ich bete darum, dass wir das erleben, was der Jakob erlebt. Dass die Sonne aufgeht, wenn wir ehrlich werden. Amen. Ich möchte noch beten und ihr dürft dazu aufstehen. Lieber Gott, ich danke dir, dass wir bei dir knallhart ehrlich werden dürfen. Ich danke dir, dass wir dir nichts vorspielen müssen, auf der Suche nach Zufriedenheit, Glück und Segen. Ich danke dir, dass du ganz, ganz große Lust hast, uns mit deinem Segen zu beschenken. Ich danke dir, dass wir uns den nicht ergattern müssen und auch gar nicht können. Ich danke dir, dass du das schenkst. Und ich bitte dich, Gott, dass wir untereinander ehrlich werden. Dass wir untereinander ehrlich werden, dass wir alle wollen, dass es uns gut geht und dabei Fehler machen. Gott, ich wünsche mir so sehr, dass wir als Verband, auch als Jugendverband, ein Laden werden, in dem man das spürt, dass man hier ehrlich werden darf, wer man ist. Dass man hier ehrlich seine Fehler zugeben darf. Und dass wir trotzdem miteinander klarkommen. Gott, schenk uns das. Gott, und ich bitte dich für alle, denen es heute nicht gut geht, die Frage, wer sie sind, total bewegt, die das vielleicht immer noch nicht wissen. Und ich bitte dich, Gott, dass du denen hilfst und dass du uns hilfst, ihnen zu helfen. Ich bitte dich um alle, die keine Zeit haben, um über solche Fragen nachzudenken, weil sie in Kriegen stecken, weil sie Hunger haben, weil sie noch zentralere Fragen haben. Und ich bitte dich, Gott, dass du diesen Menschen auch deinen Segen schickst. Dass du diesen Menschen auch deinen Segen schenkst und Kriege enden, Hunger endet. Und alles, was uns sonst noch bewegt, legen wir in das Gebet, was Jesus uns beigebracht hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.